Liebe Hörerinnen und Hörer, in seinem Vortrag gibt Lothar Gassmann sehr wertvolle Ratschläge zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Einerseits zeigt er, wissenschaftlich belegt, die oft fatalen Folgen, die ein solcher Eingriff mit sich bringt. Andererseits bietet er eine biblisch fundierte Lösung an.
Eine Frau ist schwanger. An sich ist das ja ein freudiges Ereignis. Viele Frauen erleben durch Schwangerschaft und Geburt Glück und Erfüllung. Manchmal ist eine Schwangerschaft aber alles andere als erfreulich. Das Kind kommt zu einem Zeitpunkt, wo man es nicht erwartet. Der Partner hat die Frau sitzen lassen. Die Eltern wollen nicht, dass ihre unverheiratete Tochter ein uneheliches Kind bekommt. Das Gerede der Nachbarn ist unerträglich. Die Frau fühlt sich zu jung und zu unreif, um ein Kind zu erziehen. Sie will erst ihre Ausbildung abschließen. Die Frau hat Angst davor, dass das Kind geschädigt und missgebildet sein könnte oder dass sie selber durch die Schwangerschaft Schäden davonträgt. Sie hat kein Geld, sie erträgt diese seelische Belastung nicht. Diese und ähnliche Gründe sind es, die den Gedanken nahelegen können, soll ich abtreiben lassen. Ein unverheiratetes junges Mädchen, das ungewollt schwanger geworden war, berichtete über seine schlimmen Erfahrungen.
Also, meine Eltern haben gestern Abend ein furchtbares Theater gemacht. Mein Vater war wütend über seine missratene Tochter. Er schrie mich an, dass er sich das Gerede bei seinem Posten nicht leisten könne. Meine Mutter war entsetzt über meine Schlechtigkeit. Sie jammerte, wie konntest du uns das nur antun? Sie könne diese Schande nicht ertragen, sagte sie, und ich müsse mir das Kind unbedingt nehmen lassen, bevor es noch jemand erfahre. Beide reden auf mich ein, ich sollte mir doch mein Leben nicht ruinieren, ich sollte doch an meine Zukunft denken. Das höre ich nun schon seit Tagen, es macht mich ganz fertig. Immer wieder sagen sie, ich könne mir doch nicht alles verpatzen, ich müsse mir das Kind unbedingt nehmen lassen. Sonst würden sie mich hinauswerfen und ich dürfte mich nicht mehr bei ihnen blicken lassen. Ich bin nur ganz furchtbar enttäuscht, wenn ich an ihnen, meinen Freund, denke. Ja, es stimmt, wir haben vom Heiraten gesprochen. Bald nach dem Abitur, hat er gesagt. Aber nun sehe ich, dass das ein leeres Versprechen war. Als er hörte, dass ich schwanger bin, sagte er, ich will das Kind nicht, du musst es loswerden. Das hat mich schockiert. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Dann fuhr er mich noch an, ich werde dich nie heiraten und für ein Kind, das ich nicht will, zahle ich auch nichts. Du musst es ja nicht bekommen. Ich werde auch bestreiten, dass ich der Vater bin.
Sicher gibt es noch viel mehr Erfahrungen und Beispiele. Aber am Bericht dieses Mädchens werden zwei Hauptgründe deutlich, die häufig den Entschluss entstehen lassen, abzutreiben. Zum einen, viele Menschen sind nicht bereit, dem anderen zu helfen. Zum anderen, viele Menschen haben eine lebensfeindliche Einstellung, die sich zum Beispiel als Kinderfeindlichkeit und Frauenfeindlichkeit, besonders gegen unehelich schwangere Mütter, auswirkt. Welche Folge hat dies? Die Folge, dass die Frau mitsamt ihrem Kind alleingelassen wird. Und so ergibt sich etwas Seltsames und Erschütterndes. Bevor eine Mutter ihr Kind abtreiben lässt, wurde sie in der Regel selber von den Menschen in ihrer Umgebung abgetrieben, also abgelehnt, isoliert und im Stich gelassen. Nun ist sie ganz auf sich allein gestellt. In dieser Lage fällt es der Frau außerordentlich schwer, sich und ihr Kind anzunehmen. Durch die Ablehnung, die sie erfährt, beginnt sie manchmal sogar, sich und besonders ihr Kind zu hassen, weil sie ihrem Kind die Schuld an ihrer Lage zuschreibt. Außerdem leidet die Frau womöglich unter Übelkeit, Erbrechen, Nervosität und Depressionen, also unter Erscheinungen, die zu Beginn einer Schwangerschaft auftreten können, die aber zu diesem Zeitpunkt durchaus normal sind. Dann ist der Weg bis zu einer Abtreibung unter Umständen nicht mehr weit. Vielleicht haben manche Frauen Menschen, mit denen sie reden können und die sich um sie kümmern. Sie sollten ihnen ihre Sorgen und ihre Unsicherheit wegen ihrer Schwangerschaft erzählen. Wenn eine Frau aber keinen solchen Menschen in ihrer näheren Umgebung kennt und wenn sie bereits mit dem Gedanken an eine Abtreibung spielt, dann muss sie nicht verzweifeln. Dann gibt es eine andere Möglichkeit, nämlich Beratungsstellen. Die Frau kann zu einer Beratungsstelle gehen und nach Möglichkeit zusammen mit ihrem Partner. Dort nimmt man sich für sie Zeit. Dort sind Leute, die schon mit vielen Frauen gesprochen haben und die ihre Probleme verstehen. Und dort werden auch Hilfen und Lösungen angeboten, von denen sie vielleicht noch gar nichts gewusst hat. Das alles geschieht streng vertraulich. Leider erfüllen nicht alle Beratungsstellen diese Anforderungen in gleichem Maße. Man sollte deshalb nur zu einer staatlich anerkannten Beratungsstelle gehen und man sollte misstrauisch sein, wenn man ohne Nennung anderer Möglichkeiten gleich einen Schein zur Abtreibung angeboten bekommt. Grundsätzlich kann man folgende Beratungsstellen empfehlen: die Caritas, das Diakonische Werk. Diese gibt es in fast jedem größeren Ort. Die genaue Adresse und Telefonnummer findet sich im Telefonbuch. Oft weiß auch der Pastor oder Gemeindepfarrer Bescheid.
Eine Beratungsstelle in der Schweiz ist unter anderem die Aktion Helfen statt Töten in Dürrenesch. In Deutschland sei auf die Aktion Helfen statt Töten des Weißen Kreuzes in Kassel hingewiesen.
Staat, Kirchen und Privatpersonen haben eine Vielzahl von Hilfsangeboten bereitgestellt, die ganz unterschiedlicher Art sind. Die Beratungsstelle zeigt konkrete Hilfen im Blick auf das ganz persönliche Problem. Jede Beratungsstelle ist sogar gesetzlich verpflichtet, diese Hilfen mitzuteilen. Als Beispiele seien genannt persönliche Hilfen zur Lösung von Partnerkonflikten und Lebenskrisen, zum Beispiel ein Gespräch des Beraters oder der Beraterin mit dem Partner und den Eltern der Frau. Finanzielle Hilfen aus öffentlichen Mitteln und privaten oder kirchlichen Stiftungen. Wohnungsvermittlung und Arbeitsplatzbeschaffung. Vermittlung des Kindes in eine Pflegefamilie oder zu Adoptiveltern. Man muss wissen, dass etwa 20-mal mehr Kinder von Adoptiveltern gesucht werden, als da sind. Säuglingspflegekurse, Gymnastik, Hilfen zur Erstausstattung. Kontaktvermittlung zu anderen alleinerziehenden Müttern, Vermittlung in ein Mutter- und Kindhaus. Man sieht also, dass Abtreibung bei weitem nicht die einzige Möglichkeit ist. Zwei Hilfen seien noch näher vorgestellt, die Mutter- und Kindhäuser und die Adoption. Die Mutter- und Kindhäuser bieten der Frau in der Zeit von Schwangerschaft und Geburt einen Schutz. Sie kann dort die Liebe und Zuwendung erfahren, die ihr in einer unfreundlichen Umgebung und Nachbarschaft daheim vielleicht fehlt. Sie kann ihr Kind in Ruhe austragen. Wenn sie will, kann sie es selbst versorgen und außerdem in vielen Fällen ihre Berufsausbildung fortsetzen oder abschließen. Die Adoption ist eine Möglichkeit für die schwangere Frau, die ihr Kind nicht behalten kann, die es aber auch nicht abtreiben lassen möchte. Gewiss kann es eine Frau sehr belasten, ein Kind 9 Monate lang auszutragen und dann wegzugeben. Eine Abtreibung kann aber auf Dauer noch viel belastender für die Frau sein. Auf die körperlichen und seelischen Folgeschäden, die durch eine Abtreibung entstehen können, werde ich noch zu sprechen kommen. Vor allem aber wird durch eine Adoption das Leben des Kindes gerettet. Eine Freigabe zur Adoption belastet in dieser Hinsicht nicht, sondern entlastet. Sie entlastet das Gewissen der Frau. Denn durch das zeitweilige Opfer, das sie mit dem Austragen des Kindes bringt, ermöglicht sie einem Menschen das Leben. Wenn aber nach wie vor Abtreibung als der alleinige Ausweg erscheint, dann ist gerade Folgendes wichtig. Bei einer Abtreibung sind mindestens 3 Menschen beteiligt. Diese Feststellung überrascht. 3? Ist es nicht allein die Frau, die über sich selbst bestimmt? Nein, auch der Arzt ist beteiligt. Ohne ihn könnte die Abtreibung gar nicht vorgenommen werden. Aber wer ist der Dritte? Haben Sie darüber schon einmal nachgedacht? Wer ist der Dritte? Ich meine damit nicht den Partner, der für die Entstehung des Kindes mitverantwortlich ist und der oft genug zur Abtreibung drängt. Ihm kommt freilich eine wesentliche Bedeutung zu. Ich meine auch nicht Eltern, Bekannte, Freunde und so weiter, die unter Umständen die Frau zu einer Abtreibung veranlassen. Sie alle sind nicht die Hauptbeteiligten bei der Abtreibung selber. Manchmal allerdings sind sie die Hauptverantwortlichen. Ich meine das Kind. Warum wird das Kind so oft übersehen? Vielleicht, weil man es nicht sieht, weil es noch im Mutterleib verborgen ist, weil es so klein ist, weil es nichts sagen kann. Aber es ist da, es lebt und wir sollten es respektieren. Ist sich die Mutter bewusst, dass sie nicht nur über sich, sondern auch über das Leben ihres Kindes bestimmt? Vielleicht fragen Sie nun, ist denn das, was da im Mutterleib heranwächst, überhaupt schon ein Kind? Ist es ein Mensch? Die Antwort lautet ja. Hören wir zunächst, was die Bibel über den Beginn menschlichen Lebens sagt. Lesen wir Psalm 139, wo der Beter rückblickend Gott für seine Erschaffung dankt. Man könnte diesen für unser Thema zentralen Text geradezu als Danklied des ungeborenen Kindes bezeichnen.
Denn du hast meine Nieren, mein Innerstes bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Lesen wir dann Psalm 22, Vers 10 und 11. Du hast mich aus dem Leibe meiner Mutter gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Und Psalm 71, die Verse 6, 9 und 20. Auf dich habe ich mich verlassen von Mutterleib an. Du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Dich rühme ich immer da. Verwirf mich nicht in meinem Alter, verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Du machst mich wieder lebendig.
Folgendes wird deutlich. Gott kennt den Menschen schon, bevor er gezeugt wird. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben. Er hat einen Plan für sein Leben. Wir ahnen etwas von der Größe dieses Planes, wenn wir uns erinnern, welche unvorstellbare Informationsfülle in einer einzigen, winzigen, befruchteten Eizelle enthalten ist. Die Information für eine ganze Bibliothek. Sofort von der Zeugung an wird dieser Plan verwirklicht. Gott selbst bildet den Menschen im Mutterleibe. Das ungeborene Kind ist nicht einfach Teil des Körpers der Mutter, sondern es kommt aus der Schöpferhand Gottes. Nicht die Mutter, sondern Gott schafft einen neuen Menschen. Die Mutter schenkt dem von Gott erschaffenen Menschen Nahrung, Wärme und Schutz. So gibt es von Anfang an nicht nur eine Mutter-Kind-Beziehung, sondern auch eine Gott-Kind-Beziehung, und zwar beiderseitig. Du bist mein Gott, auf dich habe ich mich verlassen von Mutterleib an, heißt es in den Psalmen. Eine deutliche Bestätigung dafür, dass schon das ungeborene Kind Bewusstsein hat und als Leib-Seele-Geist-Einheit anzusehen ist. Diese Gott-Kind-Beziehung dauert von der Zeugung an bis zum Tod und darüber hinaus weiter ins ewige Leben. Hören wir nun, was die Naturwissenschaft über den Beginn des Menschseins sagt. Sie stellt fest, der Mensch ist Mensch von der Zeugung an. Genau in dem Moment, wo bei der Zeugung weibliche Eizelle und männliche Samenzelle miteinander verschmelzen, entsteht ein unverwechselbarer, einzigartiger Mensch. Haarfarbe und Augenfarbe, Schuhgröße und Fingerabdrücke, Begabungen und Charaktereigenschaften, alles dies zum Beispiel ist bereits in der ersten Zelle festgelegt. Der erste Tag des Lebens ist der entscheidende, der Tag der Befruchtung. Alles, was da im Erbgut angelegt wurde, wird daraufhin in einem komplizierten Wachstums- und Reifungsprozess verwirklicht. Die äußere Entwicklung schreitet fort. Die Erscheinung ändert sich. Aber am Menschsein selber ändert das nichts. Es ist von Anfang an da. Professor Dr. Erich Blechschmidt ist der führende Fachmann auf dem Gebiet der vorgeburtlichen Entwicklung des Menschen. Er hat die ersten 9 Monate des menschlichen Lebens genau beschrieben und weist nach, dass der Mensch von Anfang an Mensch ist, also vom Moment der Zeugung an. Alle Versuche, den Beginn des Menschseins auf spätere Zeitpunkte zu datieren, haben sich als unhaltbar herausgestellt. Im folgenden Tagebuch eines Ungeborenen können Sie in romanhaft erzählender, anschaulicher Form die Reifung eines Kindes von Anfang an miterleben. Die Darstellung beruht ausschließlich auf wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen.
Erster Tag. Heute hat mein Leben begonnen. Doch meine Eltern, die wissen es noch nicht. Ich bin noch kleiner als ein Apfelkern, aber schon unverwechselbar ich. Es ist jetzt klar, ich werde ein Mädchen sein mit blonden Haaren. 12. Tag. Ein bisschen größer bin ich schon geworden. Mutter tut alles für mich. Ihr Blut lässt mich wachsen. Dabei weiß sie immer noch nicht, dass es mich gibt. 19. Tag. Jetzt beginnt mein Mund zu werden. In einem Jahr kann ich damit fröhlich lachen und ein wenig später auch sprechen. Ich weiß sogar, welches mein allererstes Wort sein wird. Mama. Wer behauptet eigentlich, dass ich noch kein Mensch bin? Und ob ich's bin, genauso wie ein Krümelchen Brot auch Brot ist. 23. Tag. Mein Gehirn und mein Nervensystem bilden sich. Heute hat mein Herz angefangen zu schlagen. Von nun an wird es in gleichmäßigem Takt mein Leben lang klopfen, bis es einmal müde wird und dann stehen bleibt. Dann bin ich tot. Aber dieses Ende ist noch so weit. Ich stehe ja erst am Anfang. 29. Tag. Jetzt lebe ich schon einen Monat. Jeden Tag wachse ich ein bisschen. Meine Arme und Beine bekommen allmählich Form, aber es wird noch lange dauern, bis ich zu Mama und Papa laufen und meine Arme um ihren Hals legen kann. 39. Tag. An meinen Händen bilden sich winzige Finger. Eines Tages werden sie eine Puppe halten, einen Ball werfen, eine Blume pflücken und die Hand des Mannes streicheln, den ich liebe. 47. Tag. Heute hat der Doktor meiner Mutter gesagt, dass es mich gibt. Bist du glücklich darüber, Mama? Du musst noch warten, bis du mich in deinen Armen wiegen kannst. 64. Tag. 2 Monate bin ich jetzt alt. Ich habe schon ein richtiges Gesicht. Hoffentlich sehe ich einmal so aus wie meine Mutter. 70. Tag. Wenn es nicht so stockdunkel um mich herum wäre, dann könnte ich schon sehen. Aber bald werden meine Augen die Welt draußen wahrnehmen können. Sonnenschein, Blumen und kleine Kinder. Wie wird das Meer aussehen? Wie die Berge? Und vor allem, Mama, wie siehst du aus? 80. Tag. Mama, ich kann dein Herz schlagen hören. Nimmst du auch mein leises Tap, 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 Tap wahr? Du wirst eine ganz gesunde kleine Tochter haben. Manche Babys haben es schwer, in die Welt hineinzukommen. Da können freundliche Ärzte helfen. Aber manche Mütter, glaube ich, wollen ihre Kinder gar nicht haben. Ich jedenfalls, ich kann es kaum erwarten, auf deinen Armen getragen zu werden, dein Gesicht anzufassen und dich anzusehen. Ob du auch so gespannt auf mich wartest, wie ich auf dich?
Hier bricht das Tagebuch ab. Dann heißt es nur noch: Mama, warum hast du das getan? Warum hast du es zugelassen, dass sie mein Leben nahmen? Wir hätten es doch so schön zusammen haben können.
Nun kommt ein unangenehmer Teil. Aber die Augen davor zu verschließen, wäre nicht richtig. Sie sollten wissen, wie eine Abtreibung vor sich geht. Ich beschreibe im Folgenden nur die beiden Methoden, die in Europa innerhalb der 3-Monats-Frist in Kliniken am häufigsten angewandt werden: die Curettage und die Absaugmethode. Curettage. Der Arzt dehnt mit Hilfe von Instrumenten den Muttermund, der fest verschlossen ist. Das ist sehr schmerzhaft, deshalb wird die Frau betäubt. Bei der Dehnung kann es zu Einrissen kommen, besonders bei jungen Mädchen. Dann wird ein scharfes, gebogenes Messer, eine Kürette, durch die Scheide an die Gebärmutter herangeführt. Der Körper des Kindes wird in Stücke zerschnitten. Damit keine Körperteile zurückbleiben, muss der Chirurg die Gebärmutter ausschaben, wobei Verletzungen und heftige Blutungen auftreten können. Falls er einen Körperteil vergisst, entstehen Infektionen und Entzündungen. Deshalb muss die assistierende Krankenschwester die herausgeholten Körperteile des Kindes zusammensetzen, um sicherzustellen, dass die Gebärmutter leer ist. Die Absaugmethode. Auch hier wird der Muttermund gewaltsam gedehnt. Dann wird ein Saugrohr eingeführt. Durch einen Sog, der etwa 10-mal stärker ist als der eines Staubsaugers, wird das Kind mitsamt Mutterkuchen in Stücke zerrissen und als Gewebebrei abgesaugt. Oft kann man in diesem blutroten Brei noch winzige Ärmchen und Beinchen erkennen. Oft ist auch eine Nachbehandlung nötig, wobei mit einer Kürette die zurückgebliebenen Körperteile ausgeschabt werden müssen. Die Unsicherheit, ob Körperteile in der Gebärmutter zurückgeblieben sind, ist hier infolge der schlechten Erkennbarkeit der herausgeholten Teile größer als bei der Kürettage und die Infektionsgefahr somit höher. Auch bleiben umliegende Organe und Gewebeteile der Mutter von der Saugwirkung nicht immer verschont.
Als Ergänzung zur Curettage muss noch erwähnt werden, dass es nach einer spontanen Fehlgeburt durch Rückstände in der Gebärmutter zu gefährlichen Blutungen kommen kann. Zur Sicherstellung, dass keine dieser Rückstände von Plazenta und Fötus in der Gebärmutter zurückbleiben, muss sich die betroffene Frau einer Curettage unterziehen. Diese Curettage ist nicht identisch mit einer Abtreibung und dient ausschließlich zum Schutz der Frau.
Die häufigsten körperlichen und seelischen Schäden durch eine Abtreibung sind folgende. Zunächst die körperlichen Schäden: Durchstoßung der Gebärmutter, Infektion, Entzündung der Gebärmutter und der Eileiter, Verschleppung von Blutgerinnseln, Embolie, dauernde Unfruchtbarkeit, Früh- und Fehlgeburten. Sie sind nach einer Abtreibung 3-mal so häufig. Eileiterschwangerschaften, nach einer Abtreibung 8-mal so häufig. Mangelnder Reifegrad bei späteren Kindern. Missbildungen bei späteren Kindern. Und die seelischen Folgen: Schuldgefühle, Angstgefühle, Verlustgefühle, Depressionen, Veränderungen in der Beziehung zu Freunden, Schreikrämpfe, Vorwürfe gegen sich und andere, vermindertes Selbstvertrauen, Albträume, Eheprobleme, Schlaflosigkeit, Phantomkinderscheinungen, quälende Erinnerungen, Psychosen, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Im Folgenden ein Bericht von einer Frau, die eine Abtreibung an sich erfahren musste. Nancy Yeo Man, die Gründerin der Organisation Women Exploited by Abortion, auf Deutsch durch Abtreibung ausgebeutete Frauen. Sie berichtet Folgendes.
Ich ging ins Spital. Dort wurden mir 60 Kubikzentimeter Fruchtwasser entzogen und eine Salzlösung injiziert. Sobald die Nadel den Unterleib durchdrungen hatte, hasste ich mich. Mit jeder Faser meines Wesens wollte ich herausschreien: Bitte hört auf, tut das nicht mit mir. Aber ich brachte keinen Laut heraus. Wenn die Salzlösung einmal im Innern des Körpers ist, dann gibt es keine Möglichkeit, das Geschehen rückgängig zu machen. Während der nächsten 1,5 Stunden erlebte ich mit, wie meine Tochter ungestüm und heftig um sich schlug, währenddem sie erstickt, vergiftet, verbrannt und zu Tode gewürgt wurde. Von alledem hatte ich nicht die leiseste Ahnung gehabt. Ich erinnere mich, wie ich mit ihr sprach. Ich sagte, ich hätte dies nicht gewollt. Ich wünschte, sie könnte leben. Aber sie war am Sterben und ich erinnere mich an ihren endgültigen letzten Stoß auf ihrer linken Seite. Dann hatte sie keine weitere Kraft übrig. Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie es wäre, wenn ein Kissen über uns gedrückt und wir ersticken müssten. In 4 Minuten wären wir bewusstlos. Wir haben diese Gabe, bewusstlos zu werden und dann weg zu sein. Aber sie brauchte 1,5 Stunden lediglich, um zu sterben. Dann bekam ich eine intravenöse Injektion, um die Wehentätigkeit zu stimulieren. Während 12 Stunden hatte ich schwere Wehen. Und am 31. Oktober um 5.30 Uhr morgens brachte ich meine getötete Tochter zur Welt, deren Name jetzt Charmaine Marie ist. Sie war circa 35,5 cm lang und über 1,5 Pfund schwer. Sie hatte bereits Haare auf dem Kopf und ihre Augen waren geöffnet. Ich bekam sie zu halten, weil die Schwestern nicht rechtzeitig kamen. Ich brachte mein Kind selbst zur Welt und hielt es in meinen Händen. Von den Schwestern wurde es gepackt und in eine Schüssel geworfen. Nachdem alles Nötige getan war und sie die Schüssel hinausgebracht hatten, kamen sie mit einer Frau ins Zimmer, die die letzte Stunde der Geburt vor sich hatte. Sie gebar einen gesunden Knaben. Das war hart. Ich liebte mich vor der Abtreibung. Aber Scham und Reue und Schuldbewusstsein setzten ein. Stellen Sie sich vor, Sie halten Ihre eigene Tochter und Sie sehen, was Sie getan haben. Sie war nicht ein Fötus. Sie war kein Produkt der Empfängnis. Sie war kein Schwangerschaftsgewebe. Sie war meine Tochter.
Bevor eine Frau eine Abtreibung erwägt, sollte sie sich unbedingt die folgenden Fragen stellen. Nur so kann sie überstürzte Schritte vermeiden.
Frage 1. Habe ich mir überlegt, welche körperlichen und seelischen Folgen eine Abtreibung für mich haben kann? Frage 2. Habe ich alle Hilfsangebote in Betracht gezogen? Sehe ich wirklich keine andere Möglichkeit als die Abtreibung? Frage 3. Bin ich mir bewusst, dass eine vielleicht vorhandene Übelkeit, Nervosität oder Depression zu Beginn der Schwangerschaft nichts Unnormales ist und dass diese in der Regel nach einigen Wochen verschwindet? Frage 4. Weiß ich, dass durch eine Abtreibung das Risiko für Unfruchtbarkeit, Früh- und Fehlgeburten beträchtlich zunimmt und dass ich später vielleicht nie mehr Kinder bekommen kann? Frage 5. Weiß ich, dass ich eine Entscheidung über Leben und Tod eines Menschen, und zwar meines Kindes, treffe? Frage 6. Habe ich mich wirklich ernsthaft gefragt, ob ich das Kind nicht bekommen kann oder ob ich es nur nicht bekommen will? Frage 7. Hat mir das Gebot, du sollst nicht töten, noch etwas zu sagen?
Im Folgenden sei auf einige konkrete Problemfelder noch näher eingegangen. Zunächst die Frage, sind es Geldsorgen und persönliche Probleme, die den Gedanken an eine Abtreibung aufkommen lassen? Geldsorgen und persönliche Probleme treten meistens zusammen auf. Zum Beispiel, wenn der Partner die Frau sitzen lässt und sie nun ohne Geld und mit Kind allein dasteht. Oder wenn die Eltern ihre unehelich schwangere Tochter aus dem Haus werfen. Oder wenn eine Schwangerschaft Pläne durcheinander bringt, beispielsweise Ausbildungs- und Aufstiegspläne, oder auch eine Urlaubs- oder Eigenheimplanung. Es ließen sich noch viele Beispiele nennen. Grundsätzlich darf man sagen, dass Beratungsstellen in solchen Notlagen gut helfen können. Ich weise nochmals auf die vielfältigen Möglichkeiten hin, die wir oben unter die Hilfen kennengelernt haben. Eine gründliche Prüfung aller Möglichkeiten sollte selbstverständlich sein. Es ist ein Armutszeugnis, wenn in Staaten, die sich Wohlfahrtsstaat nennen, bis zu 80% der Abtreibungen aus sozialen Gründen erfolgen. Aus dem Alltag von Beratungsstellen zwei Beispiele, wie geholfen werden konnte.
Frau L., 23 Jahre alt und schwanger, hatte sich gegen den Widerstand der Eltern und des Freundes für ihr Kind entschieden. Ihr Elternhaus durfte sie nicht mehr betreten, der Freund hatte sich von ihr zurückgezogen. Sie musste sich eine kleine Wohnung nehmen, die ganz auszustatten war. Einen Sozialhilfeantrag wollte sie wegen der damit verbundenen Prüfung der Unterhaltspflicht der Eltern nicht stellen. Aus den Mitteln des Diakonischen Werkes wurden ihr 1500 D-Mark für eine bescheidene Wohnungsausstattung gewährt. Das junge Ehepaar M. bekam ungeplant und früher als erwünscht ein Kind. Schwierig wurde die Lage, als der junge Vater seine Abschlussprüfung nicht bestanden hatte und ein Semester anhängen musste. So bekam er keine Anstellung. Und das Einkommen der Mutter, die sich zur Aufgabe ihrer Berufstätigkeit entschlossen hatte, lief mit dem Ablauf der Mutterschutzfrist aus. Das zusätzliche Semester wurde nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz nicht mehr unterstützt. Und das örtliche Sozialamt stellte sich auf den Standpunkt, nicht die Pflichten der Studentenförderung übernehmen zu müssen. Somit wären aber das ganze Studium und die Chance auf eine entsprechende Anstellung vertan. Die jungen Eltern konnten einen Teil des Lebensunterhalts durch Nebenbeschäftigung finanzieren. Aus dem Fonds des Diakonischen Werkes wurden ihnen zusätzlich für 4 Monate jeweils 600 D-Mark gewährt, damit sie über die Runden kamen und Herr M. seinen Abschluss erreichen konnte.
Die nächste Frage im Zusammenhang mit der Abtreibung lautet: Habe ich Angst, ein behindertes Kind zu bekommen? Davor haben tatsächlich viele Menschen Angst, zum Beispiel, weil sie befürchten, dass es von seiner Umgebung nicht akzeptiert wird oder dass es eine große Belastung mit sich bringt. Muss das aber wirklich so sein? Untersuchungen haben ergeben, dass 85% der behinderten Menschen in der Lage sind, ein selbstständiges Leben zu führen. Sie stellen also kaum eine Belastung für ihre Angehörigen dar. 11% können halb selbstständig leben, 4% allerdings sind auf dauernde Hilfe angewiesen. Ob behindert oder nicht, wir sollten nie vergessen, dass es sich um einen Menschen handelt, den Gott genauso liebt und der genau das gleiche Lebensrecht hat wie jeder von uns. Wenn auch manche seiner Lebensfunktionen eingeschränkt sind, so ist und bleibt er doch ein Mensch. Die Frage ist nur: Sind wir bereit, ihn als Menschen anzunehmen? Eine Mutter weiß, dass jedes Kind Kraft, Zeit und Geld kostet. Ein behindertes freilich mehr als ein gesundes. Bei jedem Kind stellt sich die Frage für die Mutter, den Vater und alle Angehörigen: Wie weit bin ich bereit, mich selbst einzuschränken, mir Zeit für das Kind zu nehmen und ihm meine Liebe zu schenken, damit es ein erfülltes Leben haben kann? Wie glücklich oder unglücklich ein Mensch ist, hängt nämlich wesentlich davon ab, wie viel Liebe er erfährt. Ein behinderter Mensch muss nicht unglücklicher sein als ein Nichtbehinderter. Untersuchungen haben gezeigt, dass es zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen hinsichtlich des Ausmaßes an Befriedigung über das Leben, der Zukunftsaussichten und der Verletzbarkeit gegenüber Frustrationen keinen Unterschied gibt. Es ist sicher hilfreich, den Bericht eines Behinderten selbst zu hören. Ein Mann, der ohne linkes Bein und ohne Unterarme geboren wurde, erzählt:
Ich weiß, dass mein Vater nach der Geburt als erstes zu meiner Mutter sagte: Dieser braucht unsere besondere Zuneigung. Ein behinderter Mensch braucht unsere Liebe und braucht uns, damit er das Geschöpf werden kann, zu dem ihn Gott geschaffen hat. Ich freue mich sehr, am Leben zu sein. Ich lebe ein volles, ausgefülltes Leben. Ich habe viele Freunde und vieles, was ich in meinem Leben machen möchte. Ich glaube, das Geheimnis, mit einer Behinderung leben zu können, ist zu erkennen, wer man ist, nämlich ein Mensch, jemand, der ganz einzigartig ist, und auf die Dinge zu sehen, die man tun kann, trotz der Behinderung, ja vielleicht gerade wegen der Behinderung.
Die nächste Frage, die sich stellt, soll ich abtreiben lassen im Fall von Vergewaltigung? Vergewaltigung ist ein scheußliches Verbrechen. Seit der Freigabe der Pornografie hat die Zahl der Vergewaltigungen in sämtlichen Ländern sprunghaft zugenommen. Wo der Mensch nur noch als Sexobjekt gesehen wird, ist es zu seiner Ausbeutung und Misshandlung nicht weit. Wenn wir Vergewaltigungen bekämpfen wollen, müssen wir an den Wurzeln ansetzen und den anderen wieder als ganzen Menschen aus Leib, Seele und Geist sehen. Nur ganzheitliche, personale Liebe ist rücksichtsvoll. Wenn eine Frau durch eine Vergewaltigung ein Kind empfängt, stellt das eine große seelische Belastung dar. Sie wollte zu diesem Zeitpunkt das Kind nicht, und sie wollte es nicht auf diese Weise und von diesem Mann. Am größten ist vielleicht die Angst, dass das Kind wie der Täter aussehen oder kriminell werden könnte. Die letzte Befürchtung ist allerdings unbegründet, weil Kriminalität selber nicht erblich ist. Sie wird entscheidend durch die Lebensgeschichte und Umgebung eines Menschen bedingt. Wenn eine Frau in einer solchen Lage ist, verstehen wir ihre Verzweiflung sehr gut. Wir verstehen den vielleicht in ihr aufsteigenden Wunsch, das Kind so schnell wie möglich loszuwerden. Trotzdem bitten wir, überstürzen Sie nichts. Stellen Sie sich folgende Fragen.
Frage 1. Ist Abtreibung wirklich der einzige Weg, um das Kind loszuwerden? Wäre nicht eine Freigabe zur Adoption besser und würde mein Gewissen weniger belasten? Frage 2. Habe ich mir schon überlegt, dass das Kind völlig unschuldig ist? Soll es wirklich für das Verbrechen seines Erzeugers sterben? Frage 3. Habe ich an die Schäden gedacht, die mir durch eine Abtreibung entstehen können? Zum Beispiel an die seelische Belastung oder an die Gefahr, dass ich unfruchtbar werde und nie mehr Kinder bekommen kann? Untersuchungen haben ergeben, je jünger eine Frau ist, desto schwerer können für sie die Folgen einer Abtreibung sein. Dagegen bringt das Austragen einer Schwangerschaft selbst für sehr junge Mädchen kein höheres Risiko mit sich als für erwachsene Frauen, vorausgesetzt, sie erhalten die notwendige medizinische Betreuung.
Vielleicht hilft es, einen Menschen zu hören, der bei einer Vergewaltigung gezeugt wurde. Eine Frau berichtet.
Schauen Sie, ich bin das Produkt einer Vergewaltigung. Ein Einbrecher erzwang sich den Weg in das Haus meiner Eltern, fesselte meinen Vater und unter seinen Augen vergewaltigte er meine Mutter. In dieser Nacht wurde ich empfangen. Alle empfahlen eine Abtreibung. Der Doktor vom Ort und das Spital waren damit einverstanden. Mein Vater jedoch sagte, wenn es auch nicht mein Kind ist, so ist es doch ein Mensch und ich werde es nicht gestatten, dass es getötet wird. Ich weiß nicht, wie oft ich schon ruhig und sicher in den liebenden Armen meines Gatten gelegen bin und Gott für meinen wunderbaren christlichen Vater gedankt habe.
Die letzte Frage im Zusammenhang mit Abtreibung. Soll ich abtreiben lassen, weil Gefahr besteht für mich als Mutter? Empfindet die Frau ihre Schwangerschaft als seelische Belastung? Hat sie Angst, dass sich durch die Schwangerschaft eine Krankheit verschlimmert? Oder hat sie Angst, dadurch zu sterben? Dann sollte sie zu einem Arzt gehen, am besten zum Facharzt. Er kann feststellen, wie groß das gesundheitliche Risiko wirklich ist. Grundsätzlich darf man sagen, die medizinischen Möglichkeiten sind heute derartig verbessert, dass so gut wie nie eine lebensbedrohliche Situation durch eine Schwangerschaft eintritt. Nur sehr selten entsteht eine wesentliche Verschlimmerung irgendeines Grundleidens. Das gilt sowohl für den körperlichen wie für den geistig-seelischen Bereich. Wiegt das gesundheitliche Risiko wirklich so schwer, dass ihm das Leben meines Kindes geopfert werden muss? Das ist die Frage, die sich manche Mutter in diesem Zusammenhang vielleicht stellt. Und eine weitere Frage: Gebe ich nicht zu schnell auf, vielleicht schon bei einem ganz geringen Leidensdruck? Kann ich nicht ein wenig nur von der Kraft jener Mütter aufbringen, die sogar bereit waren, ihr Leben für ihr Kind zu riskieren? Und rechne ich mit den Schäden, die die Abtreibung ihrerseits mit sich bringen kann? Weil zur Begründung von Abtreibungen in der weit überwiegenden Zahl seelische Belastungen angeführt werden, möchte ich hierauf noch näher eingehen. Treten bei einer Schwangerschaft seelische Krankheiten auf, dann waren sie fast immer schon vorher da und müssen fachgerecht behandelt werden. Durch eine Abtreibung werden sie nicht geheilt, sondern infolge der hinzukommenden weiteren Belastungen meistens sogar verschlimmert. Manchmal wird angenommen, dass eine Schwangerschaft seelische Krankheiten hervorrufen kann. Das ist nicht der Fall. Was entstehen kann, sind emotionale Veränderungen wie Spannung, Furcht, depressive Verstimmtheit, Unwohlsein, auch Übelkeit und Erbrechen in den ersten Wochen, aber keine Krankheiten. Solche Erscheinungen hängen vor allem mit der Umstellung auf die neue Lebenssituation als Mutter zusammen. Sie hören normalerweise bald wieder auf. Jede Frau sollte das wissen, damit sie nicht aus einem Gefühl des Unwohlseins heraus vorschnell eine Abtreibung beantragt. Gerade diese überstürzte Reaktion tritt jedoch häufig ein. Nun eine Frage, die sich die christliche Gemeinde stellt. Was kann die christliche Gemeinde für die betroffene Frau tun? Erstens, sie sollte offene Arme und Häuser haben. Zweitens, sie sollte unehelich schwangere Frauen nicht verurteilen. Drittens, sie darf die Liebe Gottes weitergeben. Viertens, sie darf stellvertretend die Vergebung für geschehene Schuld zusprechen. Fünftens, sie sollte Stimme sein für die notleidenden Mütter und Kinder. Sechstens, sie sollte informieren über Schäden, über Alternativen zur Abtreibung und über den Willen Gottes, der lautet: Du sollst nicht töten. Siebtens, die Gemeinde darf der Welt von ihrer lebendigen Hoffnung erzählen. Jesus macht diese Erde neu. Christen erwarten Jesu Wiederkunft. Und deshalb kann man auch heute noch Kinder bekommen. Niemand muss verzweifeln. Die Bibel erzählt uns von einer Frau, die schwere Schuld auf sich geladen hat, einer Ehebrecherin. Ehebruch wurde nach israelitischem Recht mit dem Tode durch Steinigung bestraft. Alle lehnen diese Frau ab. Sie zeigen mit dem Finger auf sie. Keiner will etwas mit ihr zu tun haben. Das Volk bringt diese Frau zu Jesus. Alle wollen hören, dass er sie verurteilt. Aber was tut Jesus? Er sagt zu den Umstehenden: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Getroffen und beschämt geht einer nach dem anderen weg. Keiner kann den Stein auf die Frau werfen, ohne dass er ihn zuvor auf sich selbst werfen müsste. Keiner ist ohne Schuld. Keiner ist besser als diese Frau. Als dann Jesus und die Frau allein sind, sagt Jesus zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat keiner dich verurteilt? Sie antwortet: Keiner, Herr. Und Jesus sagt: Auch ich verurteile dich nicht. Welche Befreiung! Die Vergangenheit braucht sie nicht mehr zu belasten. Ihre Schuld ist weggenommen. Und Jesus sagt noch einen weiteren Satz: Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Damit, dass die Schuld weggenommen wird, ist sie nicht gut geheißen. Sie ist vergeben, aber sie soll in Zukunft nicht mehr vorkommen.
Jesus gibt die Kraft dazu, Schuld und Sünde zu überwinden. Jesus Christus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nie mehr in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Neues, unerschöpfliches Leben in der Gemeinschaft mit Jesus und getragen von der Liebe Gottes. Hören wir den Bericht von Patty McKinney, der zweiten Vorsitzenden der Women Exploited by Abortion. 10.000 Frauen, die alle eine Abtreibung hinter sich haben, sind in dieser Organisation vereinigt. Frauen, die ihr Unrecht eingesehen haben und ihre Schuld bereuten. Patty McKinney berichtet:
Als ich herausfand, dass ich unverheiratet schwanger war, fühlte ich mich fast dazu gedrängt, meine Freiheit auszuüben und eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Vor der Abtreibung habe ich nur an mich gedacht, denn es war mir wichtig, meine Schulkarriere nicht zu unterbrechen. Aber sofort nach der Abtreibung dachte ich an mein nie geborenes Kind und ein intensiver Schmerz kam in mir auf. Die Abtreibung führte zum Verlust meines inneren Friedens und ich war niemals mehr fähig, zur Schule zurückzukehren. Es ging mir immer schlechter, bis ich fühlte, dass ich mit diesem Schmerz, der mich langsam auffraß, nicht mehr leben konnte. Es war zu dieser Zeit, fast 4 Jahre nach meiner Abtreibung, dass ich zu Gott schrie. Und da begannen sich die Schuld und Trauer aufzulösen. Ich scheue mich etwas davor, in dieser Weise zu sprechen, weil ich nicht will, dass ihr in mir eine religiöse Fanatikerin seht. Es wäre aber fahrlässig von mir, euch nicht dasselbe zu sagen, was ich auch den leidenden Frauen sage, die ich jetzt berate, dass Jesus Christus nicht nur Sünden vergeben, sondern auch die gebrochenen Herzen der Frauen heilen kann. Er hat mein Leben wieder in Ordnung gebracht und mich körperlich, emotional und geistig erneuert.
Hören wir zum Abschluss die Gedanken einer schwangeren Frau, Gedanken zum Nachdenken.
Was ist mir das Leben wert? Leben, was ist Leben? Lohnt es sich zu leben? Was ist der Sinn des Lebens? Diese Fragen beschäftigen mich. Denke ich an Abtreibung, weil ich die Antwort nicht weiß? Welchen Sinn hat mein Leben? Welchen Sinn hat das Leben meines Kindes? 2 Antworten werden mir angeboten. Die eine sagt: Der Mensch ist bloßes Zufallsprodukt der Natur. Er kommt aus dem Nichts und er geht ins Nichts. Er entsteht aus Atomen und er vergeht zu Atomen. Zufall, Nichts und Atome, das sind nur verschiedene Namen für Hoffnungslosigkeit. Die andere sagt: Der Mensch ist einzigartiges Geschöpf Gottes. Er kommt von Gott und er geht zu Gott. Er ist als Gottes Ebenbild geschaffen. Sein ganzes Leben ist von Glaube, Hoffnung und Liebe geprägt. Für welche Antwort werde ich mich entscheiden? Entscheide ich mich für die erste Antwort, dann lebe ich nur für den Augenblick. Dann haben meine Herkunft und Zukunft keine Bedeutung. Dann sind mir die anderen egal, weil ihre Herkunft und Zukunft ebenfalls ohne Bedeutung sind. Dann beurteile ich die anderen nur nach dem Nutzen, den sie mir hier und jetzt bringen. Und dann beurteilen die anderen mich auch nur nach dem Nutzen, den ich ihnen hier und jetzt bringe. Dann sind sie und ich nur Rädchen im Getriebe, aber nicht Menschen. Warum soll das Leben meines Kindes einen Sinn haben, wenn nicht einmal mein eigenes Leben einen Sinn hat? Entscheide ich mich für die zweite Antwort, dann entdecke ich, dass ich einen Ursprung und ein Ziel habe. Dann entdecke ich, dass ich von Gott geliebt werde. Dann entdecke ich, dass ich diese Liebe weitergeben darf. Dann bedeuten mir die anderen unendlich viel, weil Gott sie genauso liebt wie mich. Dann entdecke ich, dass ich gebraucht werde zur Mitarbeit am Reiche Gottes. dann wird mein Gesicht erhellt vor Freude und ich bin Mensch. Warum soll das Leben meines Kindes keinen Sinn haben, wenn mein Leben so viel Sinn hat? Wenn ich Gott kenne, lerne ich das Leben schätzen. Zuerst mein eigenes und dann das des anderen, auch das Leben meines Kindes. Ich erkenne, dass es nicht heißt, du musst leben, sondern du darfst leben. Leben ist nicht Zwang, sondern Geschenk Gottes, nicht Krampf, sondern Beauftragung zur Freiheit. Wenn ich um diese Freiheit weiß, dann werde ich sie auch dem anderen lassen. Wenn ich weiß, dass mein Leben Geschenk ist, werde ich das Leben des anderen nicht antasten, das ebenfalls Geschenk ist. Sein Leben steht nicht in meiner Verfügungsgewalt, sondern in der gnädigen Hand Gottes. So viel ist Gott das Leben jedes einzelnen Menschen wert, dass er seinen eigenen Sohn in den Tod gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Egal, ob der Mensch groß oder klein, stark oder schwach, gesund oder krank, normal oder behindert, geboren oder ungeboren, Mutter, Vater oder Kind ist, Jesus ist auch für ihn gestorben und auferstanden, damit der Mensch lebe.